Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fromm und Frei. Wir arbeiten weiter daran, Hossa Talk die Weltherrschaft streitig zu machen, denn wir sind zu Gast oder du bist bei uns zu Gast, wie auch immer. Also wir sind physisch bei dir, aber du bist bei Fromm und Frei zu Gast bei Gofi Müller.
Ja.
Schön, dass du da bist.
Hallo.
Schotti hat jetzt auch sich in Wortwitzen versucht und hat sich überlegt, wie wir die Gäste in unserem Podcast in Zukunft nennen. Möchtest du es bitte Gofi in die Augen sagen?
Ja. War das aus Ottern gezücht?
Nee, das andere.
Besucher?
Nee.
Gäste?
Das hast du letztes Mal gesagt, jetzt hast du es wieder vergessen. Gäste beim Podcast.
Podcast.
Genau.
Der Podcast.
Ja. Oh, das ist der Podcast. Ja, clever.
Ist ein sehr tolles Wortspiel. Ja, aber genau, Gofi Müller, wir sind bei dir. Du bist Evangelist gewesen.
Ja.
Und jetzt bist du Künstler. Mhm. Und das ist das, was wir uns interessiert, worüber wir mit dir ins Gespräch kommen wollen.
Das ist schön, das will kaum jemand. da freue ich mich immer drüber.
Und du bist Geschichtenerzähler.
Ja.
Ja, das du hast zum Beispiel ein Buch geschrieben, bist Buchautor, einen richtig dicken Schinken rausgebracht.
Ja.
Warum machst du das? Also ich vermute mal nicht wegen dem Geld, oder?
Nein, ich mach's nicht wegen dem Geld, weil, obwohl ich mich freuen würde, wenn das ein bisschen Geld einbringen würde, aber ja, warum habe ich damit angefangen? Ich glaube, ich komme aus einer Familie von Geschichtenerzählern. Mein Opa konnte fantastische Geschichten erzählen. Der war ein Metzger aus Thüringen. Er hat das nicht zum Beruf gemacht. Aber der konnte sehr, sehr gut Geschichten erzählen. Mein Vater auch. Mein Vater war Pfarrer. Ist jetzt im Ruhestand, schon 84. Auch ein guter Geschichtenerzähler. Und ich habe irgendwann bei mir den Spaß daran entdeckt. Ich habe Literaturwissenschaft studiert, allerdings, weil ich Journalist werden wollte, was ja auch Geschichtenerzähler sind. Das war mir damals aber nicht so klar. Ich wusste nur nicht genau, was ich sonst mit meinem Leben anstellen soll. Und als ich dann Prediger geworden bin, habe ich auch Geschichten erzählt. Also ich hatte irgendwie immer ein bisschen anderen Zugang zu den biblischen Geschichten und zu den biblischen Inhalten als meine Kollegen.
Weil du über die Schiene des Literaturwissens.
Ich glaube, weil ich einen anderen Ausbildungsweg genommen habe und weil mein ganzer Hergang irgendwie anders war. Und das habe ich dann aber auch später erst gemerkt, dass es wohl auch vielleicht das Geschichtenerzählen war, was mich da so ein bisschen, was mein Stil so ein bisschen anders gemacht hat irgendwie. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mir Geschichten auszudenken. Es ging erstmal vor allen Dingen um eine Geschichte, an der ich gearbeitet habe. Das war dann so dieses Erlebnis, so was passiert eigentlich, wenn ich das mache? Ne? Also was passiert, wenn ich das erste Mal selber ein Lied schreibe? Also zum Beispiel, also meistens sind Leute, die Lieder schreiben, immer die anderen. Also das macht man meistens nie selber, bis man selber mal ein Lied geschrieben hat und denkt, oh, das geht ja, das kann ich ja auch. Ne? So war das mit der Geschichte auch, an der ich dann immer weitergearbeitet habe und was mir Spaß gemacht hat. Also das war das erste Mal, wo ich bewusst mir eine Geschichte ausgedacht habe. Nicht um irgendwas zu vermitteln, sondern einfach nur um der Geschichte willen. Mhm. Und das ist der Roman geworden dann letztlich. Also der fing schon vor vielen Jahren an und ich habe dann irgendwann den Roman da draus gearbeitet. Aber ich habe irgendwann angefangen, versucht mir so eine andere Wirklichkeit vorzustellen, wie die wohl so zusammenhängt, wie das funktionieren könnte. Und dann ist das so gekommen. Ich habe dann gedacht, hey, das ist gut. Es gibt kaum etwas, was mich so zufrieden macht, wie eine gute Geschichte zu erzählen. Manche Leute haben so ein Zufriedenheitsgefühl, wenn sie einen Tisch gebaut haben oder wenn sie kranke Menschen pflegen oder keine Ahnung. Aber ich habe dieses Zufriedenheitsgefühl, wenn ich den Eindruck habe, ich habe eine gute Geschichte erzählt.
So. Und das hat dich quasi noch mehr ausgefüllt als der Beruf, den du vorher hattest, als Evangelist, als Prediger. Du
eigentlich
warst
schon
ja wirklich Vollzeit unterwegs,
ja.
Und bist durch Deutschland gereist und hast...
Ja, ja, das Gefühl der Zufriedenheit ist größer für mich.
Ja. Ja. Mhm. Mhm. Okay, das als kleinen Teaser, aber lass uns ruhig mal vorne anfangen.
Okay.
Du kommst aus Bremen,
ja.
Bist in einer christlichen Familie aufgewachsen, dein Vater ist Pfarrer.
Ja.
Und hast dich dann irgendwann entschieden, das selbst auch hauptberuflich zu machen.
Also ja, eigentlich war mein Entschluss war eigentlich, das auf gar keinen Fall zu machen. Ach so, okay. Weil ich habe zwei ältere Brüder und die sind auch beide in die Richtung gegangen. Mhm. Also mein Vater war so ein, in der frommen Szene, in der er so unterwegs war, war das so einer der größeren Namen so, ne? Also es gab so gewisse Leute, so im konservativ-evangelikalen Bereich, die fanden den ganz, ganz toll, ganz viele. Mein Bruder hat eine Bibelschulausbildung gemacht, der andere hat ein Theologiestudium gemacht und die sind 9 und 10 Jahre älter als ich. Und als ich Teenie war und meine Eltern gesagt haben, ja, was willst du denn eigentlich mal machen? Da war mir völlig klar.
Hä? Metzger.
Metzger. Ja, ich habe gedacht, das mache ich bestimmt nicht. Okay. Aber ich hatte auch keine Vorstellung, was ich sonst hätte machen sollen. Mhm. Und dann habe ich, eigentlich wollte ich gerne DJ werden im Radio. Das war so meine Vorstellung. Ja, habe ich gesagt, ich würde gerne so Radiomoderator werden. Und dann haben meine Eltern gesagt, ach, du willst Journalist werden. Und dann habe ich gesagt, ach, so heißt das. Ja. Dann will ich ja das werden.
Und aber du wolltest das mehr wegen der Moderation als wegen der journalistischen...
ich wusste nicht, was dafür überhaupt nötig ist, um das zu machen. Aber vielleicht habe ich intuitiv gewusst, dass ich im Bereich Sprache, Kultur irgendwie richtig aufgehoben bin. Okay. Das kann ich mir vorstellen. Ich hatte dafür keine Begrifflichkeiten, weil das auch... in meinem Umfeld nicht wirklich, das waren keine Werte, die gezählt haben so. Also wir waren halt knackfromm und da ging es halt immer darum, für den Herrn Jesus zu leben und zu arbeiten und alles andere war sekundär.
Halt. War das deine Rebellion quasi gegen das Elternhaus?
Ja, kann sein. Ich war immer mehr so ein stiller Rebell. Ich habe den Konflikt nie offen gesucht. Ich habe nur immer ja gesagt und habe dann doch gemacht, was ich wollte. Also das war mehr so ein passiv-aggressiver Widerstand, den ich da gelebt habe. Das ist mir irgendwie mehr so, das entspricht mir meinem Naturell. Ich glaube mittlerweile, jetzt so im Rückblick, wir Menschen erkennen oft intuitiv manchmal das, was richtig für uns wäre oder welcher Weg für uns gut wäre. Aber das kann sein, dass wir manchmal dafür einfach keine Begriffe haben und das nicht formulieren können. Und dann passiert es auch, dass weil unser Umfeld die besseren Argumente hat, weil die das eben formulieren können, was sie sagen, dass wir dann manchmal Entscheidungen treffen, die dann sich wieder so unserem Umfeld anpasst. Aber ich glaube schon, dass ich damals als Teenager und dann auch später in meinem Lebensweg immer wieder so Momente hatte, wo ich so ganz so bauchgefühlmäßig gewusst habe, eigentlich wäre jetzt das und das gut oder richtig. So, ne? Und ich denke, das war damals auch der Fall, ja.
Ja, aber die Literaturwissenschaften zu studieren war ja dann deine eigene Entscheidung.
Das war meine Entscheidung, weil ich diesen Journalistenzug weiterverfolgt habe und ich habe dann ein Praktikum gemacht bei einem Radio, das hat mir gut gefallen. Und ich habe halt gedacht, wie komme ich in diesen Beruf rein? Und das war so eine Möglichkeit, ein geisteswissenschaftliches Studium machen und dann das Fachwissen, was man da hat, mit dem Beruf des Journalisten zu verknüpfen. Das ist so eine Möglichkeit, wie man in den Beruf reinkommt, unter mehreren. Und ich habe gedacht, ja, ich hatte Deutsch LK, ich bin so ein Sprachentyp, also wird schon passen. So, und dann habe ich das halt gemacht.
War das okay für deine Eltern oder
dein Umfeld? Ja, das war okay. Das war okay. Ja. Die waren dann damit einverstanden. Die haben sich natürlich wahnsinnig gefreut, als ich dann Evangelist wurde später. Das war so ihr geheimer Traum, dass wir alle irgendwie in der Mission landen. Und als das dann auch passierte, da waren sie glücklich. Aber sie haben mich darin unterstützt, weil sie auch gemerkt haben, das ist für mich persönlich wichtig. Also meinen Weg zu gehen, meine Erfahrungen zu machen und so.
Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du dann weg von der Wissenschaft bist?
Ich habe... im Studium habe ich erstmal meine Pubertät nachgeholt.
Sehr gut,
das
ist auch wichtig.
Ja, das ging zu Hause nicht so gut. Da war alles ziemlich straight und so. Und im Studium hatte ich dann ein bisschen mehr Freiheit und konnte mal dies und das ausprobieren, was andere Leute mit 16, 17, 18 ausprobieren. Und dann hatte ich ein erweckliches Erlebnis. Also ich hatte eine Begegnung mit Jesus. Und das hat mich so umgehauen, dass ich plötzlich gedacht habe, ich möchte mein ganzes Leben nur noch für Jesus leben und am besten geht das ja wohl, wenn man gar nicht so einen bürgerlichen Beruf hat, sondern wenn man irgendwie vollzeitlich, beruflich irgendwas mit Gott, Jesus, Gemeinde macht. So, das war dann mein Ziel, das wollte ich plötzlich. Ich bin dann in die Jugendarbeit reingegangen.
Das kam aber aus dir raus.
Das kam total aus mir raus. Das war nichts aufoktroyiert. Vorher habe ich ein Christsein gelebt, was eben sich sehr stark auch an die Anforderungen von Gemeinde angepasst hat. So, wir machen einen Missionseinsatz. Okay, wir machen einen Missionseinsatz. Mhm. Wir brauchen noch Leute fürs Krankenhaus. Ja, gut. Shit, okay. So halt, ne? Ja. Also wie man das halt so kennt. Wir brauchen Mitarbeiter. Ja, ist ja gut, ich mach's ja schon. Weil wir machen das so. Ja, wir machen das so. Und dann aber war das irgendwie, dann hatte ich eine kleine Lebenskrise, die mir damals wahnsinnig groß vorkam. Es ging natürlich um ein Mädchen und um unglückliche Liebe und so. Aber in dieser Lebenskrise habe ich plötzlich, begleitend in dieser Krise, habe ich ein Buch gelesen, was mir geholfen hat, irgendwie nochmal ein paar Dinge geistlich, theologisch klarzukriegen. In dieser Lebenskrise habe ich mich entschieden, ich möchte mein Vertrauen wirklich komplett auf Jesus setzen. Ich habe zwar immer behauptet, Gott möchte dich glücklich machen und der weiß, was für dich gut ist und so. Das war so in meinem Glaubensbekenntnis irgendwie so eine klare Größe, aber mir ist irgendwie klar geworden, dass ich das nicht wirklich praktiziert habe, dass ich das nicht wirklich geglaubt habe. Glauben bedeutet ja nicht nur für wahr halten, sondern Glauben heißt ja auch, sich daran ausrichten und dem dann tatsächlich auch praktisch Taten folgen lassen. So, ne? Und an dem Punkt war ich noch nicht. Obwohl ich das immer gedacht habe, dass ich mein ganzes Leben lang ein guter Christ war und so. Dann gab es einen Abend, wo ich mich dazu entschieden habe, Jesus wirklich zu vertrauen. Das war für mich ein Riesenschritt, weil ich mit diesem Vertrauen, diesem bedingungslosen, vorbehaltlosen Vertrauen gegenüber Gott doch echt ganz schön große Probleme hatte, wie wahrscheinlich jeder Mensch, so einer irgendwie so sich fallen zu lassen und zu sagen, okay Gott, du weißt wirklich, was für mich gut ist und ich vertraue mich dir jetzt wirklich an. So. Das war so ein Moment, das, was man ja klassischerweise als Bekehrung versteht, aber ich war ja schon bekehrt. Also es, ja, es war ein ganz besonderer Moment. Ich war ganz alleine, es war keine Veranstaltung. Ich war in einem kleinen Dachbodenzimmer in Bremen, ganz für mich alleine. Und da habe ich diesen Entschluss gefällt. Und der hat irgendwie eine Tür aufgemacht, dass ich auf einmal eine wahnsinnige Jesus- und Glaubens- und Bibelbegeisterung hatte, die ich in meinem ganzen Leben vorher noch nie erlebt habe. Ich war, glaube ich, 27.
Das war noch während des Studiums, oder?
Das war noch gerade während des Studiums.
Ja. Mhm.
Was sagen denn deine Eltern dazu, oder speziell dein Vater? Dass, also, wenn du sagst, vorher, ich war zwar Christ, aber eigentlich nicht richtig, sondern vieles gemacht, weil es von mir erwartet wurde oder weil wir es halt alle so gemacht haben.
Also
und was sagen jetzt, oder was haben deine Eltern dazu gesagt? Hey, Mama, Papa, ich bin jetzt richtiger Christ. So, ich hatte Bekehrungserlebnis.
Ja, ich denke, jemand, der lange in dem Beruf als Pastor arbeitet, kennt das ja aus seiner Arbeit mit Menschen. Dass du auf der einen Seite Leute hast, die das zwar alles ganz gut finden, und auf der anderen Seite Leute hast, die plötzlich total mitgerissen werden von Gott. Und das ist ja irgendwie auch so, dass der große Kummer, den wahrscheinlich jeder Mensch hat, der Leute geistig anleitet, dass du immer dir wünschst, dass die Leute so mitgezogen werden. Und vielleicht ist sogar das für dich selber irgendwie ganz toll wünscht. Und dann aber immer wieder die Erfahrung machst, dass so bestimmte Personengruppen, so einzelne Leute plötzlich scheinbar das irgendwie haben und andere ihr ganzes Leben lang nicht oder so. Das ist ja irgendwie so ein Mysterium. Die haben sich gefreut, dass es mir gut geht und dass ich den Herrn Jesus lieb habe und dass ich jetzt Vollgas gebe in Sachen Gemeinde und so. Das fanden die einfach toll. Aber die haben nicht irgendwie gesagt, was haben wir bisher falsch gemacht oder so.
Okay.
Die kannten das halt, glaube ich. Ich habe dafür selber ja erstmal überhaupt auch eine Sprache finden müssen, weil ich das auch so gar nicht, auch aus meinem näheren Umfeld gar nicht kannte, so eigentlich. Also auch aus meinem Gemeindeumfeld eigentlich nicht. Das war irgendwie alles neu. Es hat mich auch wahnsinnig, es hat mich einerseits wahnsinnig fröhlich und dankbar gemacht, andererseits bin ich aber auch dadurch ziemlich bitter geworden, verrückterweise. Weil ich nämlich meinen Eltern dann doch auch Vorhaltung gemacht habe und gesagt, so hinter der vorgehaltenen Hand gesagt habe, warum erlebe ich das erst jetzt? Wieso habt ihr mir das alles nicht schon längst gesagt, dass es sowas überhaupt gibt? So, ne?
Ja.
Ich bin da also irgendwie schon auch in so eine Radikalinski-Phase dann reingefallen. Diese total radikale Hingabe an Jesus ist ja einerseits was Schönes, aber manchmal bringt das auch eine gewisse Schärfe mit sich. Gegenüber all den Leuten, die es halt noch nicht gerafft haben.
Ja.
Und das tauchte bei mir dann in der Phase auch auf.
Okay.
Auf der einen Seite so eine ganz große Dankbarkeit und Jesusliebe, und auf der anderen Seite so eine Ungeduld mit all den Leuten, wo ich gedacht habe, ihr behauptet ja nur Christ zu sein, in Wirklichkeit wisst ihr ja gar nicht, was Christ sein ist. Also das sind so die Typen, die die Gemeinden in die Luft jagen können. Ne? So. Also, okay. Hätte man ja.
Ja.
So. Boom. Und
dann, war das eine Ungeduld oder auch so eine Arroganz dahinter?
Beides, alles.
Ja.
Ich war jung. Ich glaube, wenn man jung ist und ein bisschen Selbstbewusstsein hat, tendiert man irgendwie zu Arroganz, habe ich das Gefühl. Ich habe gedacht, mit mir fängt jetzt die Weltrevolution an. So, ich zeige euch mal allen, wo der Hammer hängt. Also das kam relativ schnell mit rein.
Na, im Text auf deiner Homepage bezeichnest du dich da selber ja auch als Fundamentalist. Ist das so die Phase gewesen, so, wo alles so schwarz-weiß war?
Dann? Ja, ich finde schon, dass das auf jeden Fall Richtung Fundamentalismus tendiert. Also wenn du die Welt wirklich ganz dualistisch in schwarz und weiß einteilst und ganz genau weißt, der hat's gerafft und der hat's nicht gerafft und ich sag euch mal, was ihr machen müsst, damit ihr es auch wirklich rafft und warum seid ihr so ungeduldig und so. Ich finde schon... Ich weiß nicht, ob das dem Fachbegriff Fundamentalismus gerecht wird, aber so, ich würde sagen, das ist schon eine Art von fundamentalistischer Sichtweise. Ja,
würdest du das heute auch über viele Gemeinden sagen oder ist das eher was du für dich nur in Anspruch nimmst? Oder?
Nein, ich würde heute manche evangelikale Christen ganz klar als Fundamentalisten bezeichnen. Mhm. Ja. Also ich habe mir erklären lassen, dass das Wort Fundamentalismus erstmal ein theologischer Fachbegriff ist, der sich von den Fundamentalisten auch selbst gegeben worden ist. Also die ersten Fundamentalisten waren christliche Fundamentalisten und die haben dieses Wort für sich selbst geprägt.
Der war noch nicht negativ
aufgeladen. Der war nicht negativ aufgeladen. Da haben wir noch nicht an islamistische Selbstmordattentäter gedacht. Oder
kommt, glaube ich, von den amerikanischen Christen,
wenn
ich es so richtig in Erinnerung habe, und wurde dann irgendwann eben negativ verwendet.
Genau.
Ich glaube, die den ursprünglich gebraucht haben, haben versucht, den Begriff auch nochmal zu retten, aber...
Ja, die meinten den ja auch ganz positiv. Die meinten ja, wir gehen zurück zum Fundament.
Mhm.
Ja, aber mittlerweile gibt es ja auch wissenschaftliche Arbeiten über Phänomene des Fundamentalismus und die Phänomene, die gleichen sich halt in verschiedenen Religionen. Und ich glaube, so eine ganz starke Aufteilung in interne und externe, in richtig und falsch und so, das gehört da halt dazu. Und ich meine schon, dass man das bei vielen konservativen Christen erkennen kann. Also meiner Ansicht nach ist die fundamentalistische Sichtweise auf die Welt grundsätzlich eine viel zu stark vereinfachende Sichtweise auf die Welt. Da, ich kann es auch verstehen, die Welt ist komplex, es gibt wahnsinnig viele schwierige Fragen. Und es ist wahnsinnig wohltuend, sagen zu können, ich habe die Antwort. So, dann bist du schon mal auf der sicheren Seite. Und das lässt sich eben auch gut gegenüber all den anderen, die an deine Antwort nicht glauben, um sich davon abzugrenzen. Das ist ja auch identitätsstiftend. Also,
und es macht dich auch unangreifbar, weil du sagst, du hast die Wahrheit erkannt und alles, was das in Frage stellt, die haben es halt noch nicht kapiert oder haben noch nicht das Erkenntnislevel.
Genau, genau.
Aber findest du nicht auch, dass das in der Bibel auch schon veranlagt ist, stellenweise? Mhm. Ohne das jetzt verteidigen zu wollen, aber dass zumindest Leute, die so fundamentalistisch denken, auch ihr Futter aus der Bibel beziehen?
Ja, natürlich, das geht. Es ist immer eine Frage der Sprachfindung, glaube ich, auch da wieder. Die Bibel versucht wahnsinnig schwierige... und auch wahnsinnig schwierig zu fassende Phänomene zu umschreiben. Dafür gibt es eine Sprache. Da kommt die ganze Licht-Dunkelheit-Metaphorik her. Und das Volk Gottes, die Zugehörigkeit zum Volk Gottes und die Nicht-Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Oder die Welt und nicht die Welt. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt und so. Und du kannst diese Sprache natürlich super gut benutzen. Du kannst jede Menge argumentatives Futter für deine Position finden in der Bibel. Ja, ich glaube nur nicht, dass es den biblischen Texten gerecht wird. Also und das ist natürlich problematisch, weil wir ja eigentlich gerne möchten, dass jeder Mensch, egal welche Bildung er hat, wo er herkommt, die Bibel aufschlagen kann und drin lesen kann und sofort sagen kann, Gott spricht zu mir. So, ne? Und ich glaube da auch dran. Aber dann gibt es eben doch auch nochmal die Notwendigkeit, mit biblischen Texten gut und lauter zu arbeiten. Und dafür ist eine gewisse Kunst zu lesen schon irgendwie notwendig, glaube ich. Also, aber du kannst natürlich die Bibel hernehmen und deine fundamentalistischen Positionen damit untermauern. Das ist überhaupt kein Problem.
Ich finde, es ist sogar das naheliegendste, wenn du einfach nur die Bibel aufschlägst und was liest. Also wenn du da bestimmte Stellen erwischt, dann wirst du entweder, ohne jetzt irgendwie einen Hintergrund zu haben, sondern einfach, wenn du das nur isoliert liest, wirst du eher in so eine fundamentalistische Ecke eher reingedrückt oder dass du sagst, was sind das für Spinner, was sind das für Extreme, oder?
Es kommt ein bisschen auf dein Umfeld drauf an, glaube ich. Und die Denkvoraussetzungen, mit denen du daran gehst. Also wenn es das ist, was du dein Leben lang gehört hast, siehst du nichts anderes als das.
Ja. Ich meine jetzt, wenn jetzt jemand, der kein Christ ist, noch nie was vom Christentum gehört hat, einfach mal eine Bibel in die Hand nimmt und aufschlägt und gewisse Stellen da liest.
Ja. Ja, vielleicht liegt das Missverständnis dann nahe, ich weiß es nicht. Eigentlich, um wirklich zu verstehen, wovon die biblischen Autoren sprechen, braucht man wahnsinnig viel Vorwissen, finde ich. Und das stimmt schon, was du sagst. Also wenn ich total unbedarft bin und von nichts eine Ahnung habe und mit dieser Sprache konfrontiert werde, kann es gut sein, dass ich entweder ziemlich schnell in so eine Schwarz-Weiß-Haltung falle oder aber damit nichts zu tun haben will. Das weiß ich nicht genau. Ich meine, das Phänomen ist ja, dass, glaube ich wirklich auch, dass Gott durch die Bibel spricht. Also der Heilige Geist spricht durch die biblischen Texte zu Menschen. Das ist eine Erfahrung, die hat sich schon millionenfach bestätigt und das ist erstmal ein Phänomen, mit dem man halt klarkommen muss. Ne? Von daher würde ich schon sagen, hier, wenn du in der Bibel liest oder lesen willst, ja, mach's doch, ist bestimmt eine gute Idee. Lies halt weiter, wenn du nichts kapierst oder so. Aber dann ist es, glaube ich, wirklich auch die Aufgabe von Gemeinden und von Menschen, die ein bisschen Fachwissen haben, dann Leuten weiterzuhelfen im rechten Verständnis dieser biblischen Texte. Das ist, glaube ich, absolute Notwendigkeit. Und vor allen Dingen sollte man nicht zu schnell glauben, dass man sie begriffen hat. Also mein Eindruck ist, dass wir ganz, ganz viele Texte in der Bibel noch nicht wirklich verstehen.
Stimmt. Ich finde, das macht ja auch so die Faszination der Bibel aus. Ne? Einerseits kommen Leute allein durchs Bibellesen zum Glauben und andererseits, jetzt an die Känguru-Chroniken denke, da sagt das Känguru irgendwann, das ist das beste Buch, als die beste Werbung, um Atheist zu werden, ist die Bibel zu lesen.
Ja.
Also so, ne? Also in diesen Extremen pendelt das so, finde ich. Das stimmt. Ist so das Faszinierende.
Ja, stimmt.
Ja. Mhm. Wie ist es eigentlich, wenn du jetzt von deinem jetzigen Standpunkt nochmal zurückguckst, würdest du dann im Nachhinein sagen, boah, da war ich ja viel zu radikal und denkst dann manchmal, was habe ich denn da gemacht und ist dir das so ein bisschen peinlich?
Ja, manches schon. Manches schon noch.
Vielleicht müssen wir erst den Hörern noch diesen nächsten Schritt erklären. Du warst ja dann nach dem Studium Evangelist, hast bei Friends angefangen in Marburg hier und warst ähnlich wie dein Vater in gewissen evangelikalen Kreisen auch eine ziemlich große Nummer.
Mhm.
Und,
hast aber wirklich nur in sehr überschaubaren Kreisen. Meine Frau hat immer gesagt, ja, geh doch mal durch die Fußgängerzone und frag, wer ist Rufi Müller. Ja, mach das doch mal. Keine Sau kennt dich.
Ja. Das ist doch schön, wenn man da wieder auf den Boden geholt
wird. Ja, genau.
Ja, das ist aber, glaube ich, immer in welchen Kreisen man da unterwegs ist. Wenn du in Super-M-Kreisen unterwegs bist, kennt auch jeder den Dennis.
Mhm.
Ja, auch das ist unterschiedlich. Also. Ja, und es ist halt, ne, wir sind auch eine erschreckend kleine Gruppe, finde ich, wir Christen so.
Ja.
Also.
Ja.
Aber es kommt einem selbst nicht so vor, dann, wenn man da drin steckt.
Oder? Nö, das vor allen Dingen, wenn du auf einer Veranstaltung sprichst, wo irgendwie ein paar tausend Leute sitzen und du bist da der tolle Prediger, dann glaubst du irgendwie, jetzt bin ich eine ganz große Nummer. Also, ne? Was ein Witz ist. Aber,
und damals gab es auch kein Facebook.
Nee, das stimmt. Das kam erst später.
Als man noch 1000 echte Freunde hatte.
Ja, stimmt, genau, aber so kam es. Erstmal bin ich in die Jugendarbeit gegangen, aus meiner ganzen Freude für Jesus.
Hey, kurz zurück, hast du dein Literaturwissenschaftsstudium abgeschlossen?
Ja, ich habe es abgeschlossen, okay. Aber ich habe das stellenweise pausiert. Ich war so Feuer und Flamme für den Glauben, dass ich stellenweise überhaupt gar nicht mehr studiert habe, sondern nur noch Jugendarbeit gemacht habe.
Okay. Das war ehrenamtlich auch so, dann?
Ja, ehrenamtlich, ehrenamtlich. Keine Kohle gekriegt.
Ja.
Aber eigentlich alle Zeit, die ich hatte, in die Jugendarbeit zu stecken, weil ich unbedingt wollte, dass Jugendliche das auch erleben, was ich erlebt habe. Und das finde ich auch gar nicht, das kritisiere ich gar nicht. Das fand ich super. Das war eine gute Zeit. Ich war dann wieder manchmal viel zu scharf und viel zu fordernd und viel zu unverständlich dann, wenn die Jugendlichen halt einfach Jugendliche sein wollten und nicht hingegebene Heilige Gottes. Nur, ne?
Wie können sie nur?
Wie könnten sie nur? Wie könnten sie nur?
Und dann gezüchtet.
Da war ich dann manchmal viel zu krass drauf. Und ja, und das ist zum Beispiel sowas, was mir auch im Nachhinein irgendwie peinlich ist. Ne? Das war so aus dem Überschwang meiner Gottseligkeit, die ich da hatte, habe ich völlig überzogen. Und war unbarmherzig gegenüber den Erwachsenen, gegenüber die normale Berufe hatten, während ich meine ganze Zeit für den Herrn Jesus investierte. Aber auf der anderen Seite haben wir auch echt was gerockt. Also es war dann irgendwann eine richtig gute Jugendarbeit, weil es dann Verrückten gab, mich nämlich, der da alles reingesteckt hat. Und die Gruppe entwickelte echt eine ganz hohe so Identität, so ein Selbstgefühl, so hier, wir sind wir und wir sind richtig toll und wir wollen mit Gott leben und so. Das hatte schon was. Das war alles ein bisschen überkandidelt. Und dann habe ich halt die Einladung bekommen, nach Marburg zu kommen und hier in so ein kleines jugendmissionarisches Projekt einzusteigen und dann Jugendevangelist zu sein. Und dann bin ich ganz viel gereist, habe gesprochen und habe so richtig so von der Pike auf angefangen. Am Anfang kannte mich niemand. Und dann wurden die Veranstaltungen aber immer größer und größer und ich habe mir dann so einen gewissen Ruf erarbeitet und ich habe das dann ja auch schließlich 11 Jahre lang gemacht. Also es war ja auch jetzt keine kurze Zeit eigentlich. Wahnsinnig intensiv.
Und hast du das jetzt zumindest am Anfang auch gerne gemacht?
Ich habe das gerne gemacht. Ich habe das gerne gemacht. Ich habe auch drunter gelitten, weil ich an mich selbst ganz wahnsinnig hohe Erwartungen gestellt habe. Weil es ja irgendwie auch immer so um die letzten großen Dinge des Lebens geht, wenn man evangelisiert. Es geht ja immer um Leben und Tod, Himmel und Hölle. Und geht ja nie darum, habt ihr einen unterhaltsamen Abend oder ist er langweilig oder so. Es geht ja immer nur um die ganz dicken Bretter. Und da habe ich mich selber wahnsinnig unter Druck gesetzt und natürlich hatten auch die Leute, die mich eingeladen haben, sehr hohe Erwartungen. Eine Gemeinde arbeitet auf eine Woche das ganze Jahr über hin, ne? Muss man sich mal vorstellen, was da an Zeit und Kraft und Geld reinfließt. Und dann hofft man in dieser einen Woche, da erfüllt man den missionarischen Auftrag, den man die ganzen letzten 10 Jahre vernachlässigt hat. Das machen wir jetzt alles. Und dann laden wir diesen Typen ein. Ne? Und der kriegt sogar ein bisschen Geld dafür. Und
Kofi muss es reisen, ja.
Ja, es war schon, also ich habe darunter auch echt gelitten, muss ich sagen. Es war... abgesehen davon, dass es ein wahnsinnig hochtaktiger Lebensstil war, mit diesen vielen Reisen, den vielen fremden, neuen Leuten, wieder zurück in die Familie, wieder raus aus der Familie, rein und raus, dann hatten wir kleine Kinder und...
Weißt du das, wie viele Tage oder Nächte im Jahr du auswärts warst? Hast du da so Statistiken geführt?
Es hielt sich noch in Grenzen. Ich war dann, glaube ich, irgendwann bei 70 oder so. Aber mir wurde so 100 als eine gute Größe vorgegeben, so was in dem Umfeld, in dem ich gearbeitet habe. Nicht direkt von den Marburgern jetzt, aber da hatten wir auch immer mal so große geistliche Männer und Frauen, von denen wir dann gelernt haben, die uns ihre Lebensstrategien so erklärt haben. Und da habe ich immer so gedacht, so 100 Tage im Jahr müssten es halt schon sein, so ein Drittel des Jahres. Aber das hat halt so eine kleine Familie überhaupt gar nicht verkraftet auf Dauer. Naja, und da kam schon ziemlich früh so die ersten Spannungen. Also 2000 bin ich eingestiegen und 2004 hatte ich schon so das erste Mal das Gefühl, also das könnte auch demnächst irgendwann mal ein Burnout geben. Also es war wahnsinnig schnell alles, ne? Wahnsinnig intensiv. Und da habe ich mit meinem Chef schon im Jahr 2004, Ende 2004 ausgemacht, dass im Jahr 2006 ich mal eine Auszeit brauche, weil ich merke, das packe ich nicht auf Dauer. Und das hat sich 2005 auch dann bewahrheitet. Da gab es verschiedene persönliche Katastrophen, wo ich schon so das Gefühl hatte, der Gott, der bremst mich jetzt auch mal ganz kräftig aus. Also es wird irgendwie, wird es gefährlich. Es wird gesundheitlich, seelisch, psychisch gefährlich für mich. So.
Hast du das wirklich als ein Ausbremsen von Gott empfunden?
Ja, ich habe das so verstanden, ja.
Man könnte es ja auch umgekehrt deuten, dass man sagt, das ist die Anfechtung von außen, ne? Der Teufel
das ist nicht, dass ja, immer, stimmt, das ist eine Möglichkeit, das auch, zu deuten.
Aber du hast wirklich so gesagt, Gott will hier, dass ich runterfahre.
Ja, ich hatte, meine Frömmigkeit beinhaltet das seit meinem erwecklichen Jesus-Erlebnis eigentlich. das hat sich nie geändert, auch nicht in Zeiten von Hossertalk, Talk, dass ich ganz fest daran glaube, dass Gott mit mir spricht und mir klare, verständliche Botschaften sendet. Also ich nehme Geistesblitze, Eindrücke, Gedanken, die aufkommen, von denen ich das Empfinden habe, die sagen mir was Gutes, was dem Leben dient, ne? was mich fördert, geistlich und menschlich. Ich gehe grundsätzlich immer davon aus, dass es von Gott sein könnte.
Aber war das nicht auch dann Bruch mit deinem Glaubensbild? Wenn du sagst, also ich übertreibe jetzt mal, ich bin der, der hier im Land unterwegs ist, von dem die neue Erweckungsbewegung ausgeht, der von Gott gesandt ist, der seinen Auftrag hat und jetzt auf einmal von Gott gebremst wird.
Das absolut, das war ein großer Bruch, ja. Ein großer Kummer für mich. Also es war Februar 2005 oder so. Da hatte ich einen Unfall auf der Autobahn 7, Auffahrunfall. Ich war gerade auf dem Weg nach Bremen und Krehling. Ich sollte am Freitagabend in Bremen sprechen, am Samstag den ganzen Tag über auf so einem Jugendmissionsfest in Krehling. Und ich war müde, voll im Schwung, bereitete auf der Autobahn meine Predigten vor mit einem Diktiergerät, weil ich dafür keine Zeit gefunden hatte vorher, ne? Weil ich so wahnsinnig beschäftigt war.
Du brauchst dann nur das Diktiergerät auf die Bühne stellen.
So ein Pappaufsteller.
Völlig irre. Und dann auf einmal ging das alles rasend schnell. Wir waren 4 Autos, die ineinander gefahren sind. Ich war einer derjenigen, die mit Schuld hatten an dem Auffahrunfall. Es war Freitagnachmittag, viel zu eng aufgefahren, rutschige Straße, so. Das war für mich ein totaler Schock. Und dann die Polizei war freundlich zu mir und hat mich irgendwie mit meinem verbeulten Auto weiterfahren lassen. Das war bei Großburg-Wedel, wo der Ex-Bundespräsident sein Haus stehen hat. Die haben mich da weiterfahren lassen. Die Scheinwerfer strahlten so in den Himmel. Okay. Weißt du? Ich bin mit einem völlig verbeulten roten Mazda 626 nach Hause gefahren. Und dann habe ich fast angefangen zu heulen. Und ich habe das Gefühl gehabt, mein Leben ist so verbeult wie mein Auto. So hat sich das für mich angefühlt. Ich habe irgendwie gewusst, hier stimmt was nicht. Ne? Mit mir und mit meiner Art zu leben stimmt was nicht. Und ich habe den Eindruck gehabt, Gott sagt zu mir, wenn du nicht bald mal aufhörst, fährst du dein Leben so gegen die Wand wie dieses Auto. Das war, saß ganz tief, bumm. Und ich habe gesagt, wie um alles in der Welt soll ich denn aussteigen? Ne? Mein Leben ist ein ICE und es kommt kein Bahnhof. Wie soll ich hier rauskommen?
Hast du ja wahrscheinlich, kann mir vorstellen, in deinem Beruf sind ja die Termine dann auch lange im Voraus getaktet.
Absolut, mindestens ein Jahr im
Voraus. 2004 überlegst, ich will eine Auszeit machen und dann 2006 als erstes in Frage kommt. Klar.
Ja, genau, das ging gar nicht anders. Ja. Jede Terminanfrage, die nicht mindestens ein Jahr im Voraus war, habe ich sofort gesagt, tut mir leid, kann ich nicht annehmen.
Ja.
Frag mich nochmal irgendwie, oder frag mich jetzt in zwei Jahren, so war das halt. Ja, und ich kam nicht raus, ich war total verzweifelt. Und dann habe ich irgendwie diese Termine abgerissen. In Krehling habe ich gedacht, ich falle gleich tot vom Stuhl. Ich war so müde und
tatsächlich noch nach Krehling
auch. Ich habe das doch gemacht, ja, was soll ich machen? Ja, ich hatte den Termin, ich musste den irgendwie machen. Ich habe da geredet. Und ich habe gedacht, ich packe das alles überhaupt gar nicht. Und dann saß ich am Sonntag im Gottesdienst und der Leitbibelvers des Gottesdienstes war, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ne? Da habe ich fast angefangen zu heulen. Also, das stimmt doch überhaupt
nicht. Genau. Stell dich nicht so an.
Irgendwie so kommt zu mir und lernt von mir. Ich will euch erquicken. Ne? Ja. Da habe ich gesagt, okay, dann bring's mir bei. Also wenn das deine Vorstellung von Nachfolge ist, Jesus, es ist ganz offensichtlich nicht meine Vorstellung von Nachfolge, weil ich habe das Gefühl, ich muss mir hier den Arsch aufreißen, damit du zu deinem Ziel kommst. Dann bring es mir halt bei.
Das ist ein witziger Satz gerade, war zwar nur ein Nebensatz jetzt, aber ich muss mir den Arsch reißen, damit Gott zu seinem Ziel kommt.
Ja, das stimmt, also, aber das war absolut die Vorstellung. Ja. Das war absolut die Vorstellung. Wir bauen Reich Gottes. Total. Also wir bauen Reich Gottes, damit Gott uns ein Lolli gibt. Keine Ahnung. Ja, das war die absolute Vorstellung, das war auch absolut meine Lebensdevise. Ja. Und dann folgte halt ein katastrophales Jahr, in dem eine Katastrophe nach der anderen passierte. Ganz schwierige Schwangerschaft von meiner Frau, die Diagnose von meinem ältesten Sohn, der hat Autismus und alle möglichen Sachen, die mir klar gemacht haben, mein Leben wird nicht den Verlauf nehmen, den ich mir immer vorgestellt habe. Also was ich mir vorgestellt habe, war, ich werde ein internationaler Redner und ich predige auf allen 5 Kontinenten, ne? Und ich habe eine riesen Webseite und Termine.
Billy Graham
Müller. Genau, so ungefähr. Ich bin einer von den großen Checkern von Jesus. So habe ich mir das vorgestellt. Ja. Und dann Ende 2005, also Anfang 2005 war der Unfall, Ende 2005 wusste ich, das wird nichts. Und das hat mich in eine echte Krise geführt. Ja, es hat mich echt fertig gemacht. Ich habe gedacht, Gott hat sich verzockt.
Das falsche Pferd gesetzt.
Genau, ja. Oh, so habe ich das vorgestellt.
Was war da für eine Emotion? War das ein Schuldgefühl? Also ich bring's nicht, ich kann's nicht?
Nee, oder, Wut. Ich war total wütend.
Ja.
Total wütend.
Auf Gott. Weil Gott dir was versprochen hat, vermeintlich, was er...
Ich hatte, ehrlich gesagt, das Gefühl, dass ich hätte einen Anspruch darauf.
Okay.
Ich hatte einen Anspruch darauf. Ich habe mir so eine Mühe gegeben. Ich bin so begabt. Ich kriege so viel gutes Feedback von Leuten. Ist doch völlig klar, dass man in mich investieren muss, wenn man nicht ganz blöd ist. Habe ich so gedacht. Ne? Mhm. Und dann hat Gott das ganz anders gesehen und es hat mich total wütend gemacht. Ja. Ich war total frustriert und enttäuscht. Ja. Und dann kam 2006 die Auszeit, dann endlich irgendwann. Ja, und dann habe ich über alles nachgedacht. Es war das erste Mal, wo ich mal 6 Monate am Stück hatte, wo ich über alles nachdenken kann, was in den letzten Jahren eigentlich da mit mir passiert ist. Und das hat mich dann für den Rest meines vollzeitlichen Dienstes total versaut. Danach konntest du mich nicht mehr gebrauchen. Hossa Talk ist eigentlich die logische Konsequenz aus dieser Auszeit.
Also, dein Tipp ist nicht nachdenken.
Oder? Ja, genau. Nicht nachdenken. Schlecht.
Aber inwiefern versaut? Also kamen dann nachher Leute auf dich zu und gesagt, die Predigt heute war scheiße, was ist los mit dir? Oder,
nee, ich wurde ich wurde sehr skeptisch, ich wurde sehr kritisch. Mhm. Ich habe angefangen, meine Rolle zu hinterfragen. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich innerhalb eines bestimmten Beziehungsnetzwerkes und Beziehungssystems arbeite, in dem ich eine bestimmte Funktion erfülle. Mhm. Nämlich vor allen Dingen dieses System auch zu erhalten.
Ja.
Also die permanente Reproduktion dessen, was wir da so aufgebaut haben, an Gemeindenetzwerken und Institutionen und sowas alles. Also ich war eigentlich ein Funktionär geworden. Ich hatte angefangen als junger Radikaler,
ja,
so als Guerillero für Jesus.
Mhm.
Und ich hatte das Gefühl, jetzt bin ich ein Funktionär. Und meine einzige Aufgabe besteht darin, das, was wir halt so an Strukturen aufgebaut haben, weiter zu versorgen. Und die Bedürfnisse, die sich dadurch entwickelt haben, weiter zu versorgen, damit das weiter auch am Leben erhalten werden kann. Und dann habe ich gemerkt, das will ich ja gar nicht. Das wollte ich auch nie. Das war nie mein Lebensziel. So. Ich wollte irgendwie die Welt retten oder die Gesellschaft revolutionieren, aber ich wollte nicht irgendwas
erhalten. Aber nicht die Christenheit verwalten.
Nee, ich wollte nicht die Christenheit verwalten. Genau, da hatte ich keinen Bock drauf. Ja. Und dann habe ich mir die verschiedenen Mechanismen angeguckt, wie werden eigentlich Entscheidungen getroffen, wer sitzt eigentlich in welchen Führungspositionen, warum? Warum sind das alles Männer? Wo kommen die alle her? Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, da habe ich aber keinen Bock drauf.
Das war alles 2006 in deiner Auszeit, diese Überlegung.
Ja, ich hatte ja immer ein halbes Jahr Zeit.
Ja.
Da konnte ich ja nachdenken. Ich hatte nichts anderes zu tun, als hier den Haushalt zu machen und meine Jungs aufzuziehen, was natürlich krass genug war. Also,
ja,
das hat mich komplett überfordert. Aber Hausarbeit ist ja Stereotyp, ne?
Ja.
Und repetitiv. Das heißt, du machst ständig permanent totlangweiliges Zeug und kannst ohne Ende nachdenken. Ne? Das ist ja, deshalb kriegt man ja auch als Hausfrau einen Burnout, weil man das irgendwann nicht mehr aushält.
Ja.
Da hatte ich halt die Gelegenheit dafür. Und dann hinterher war ich, als ich wieder zurückkam, so, habe ich halt böse Blogposts über Evangelikale geschrieben und habe mir überlegt, ob ich da jetzt wirklich hinfahren will oder ob wir die und die Veranstaltung nicht vielleicht wieder mal abschaffen sollten. Weil was bringt die überhaupt? Und das kam auch nicht gut an. Also
Also du warst vorher so der Typ, der, den man aus Gemeindesicht, wenn ich jetzt Gemeindeleiter bin, dich konnte ich einladen, da weiß ich, da kriege ich jemanden, der macht verrückte Sachen, der stellt sich mit dem Klo auf die Bühne und erklärt, dass Sünden scheiße sind und so und was Jesus für uns getan hat.
Aber der ist immer auf Parteilinie.
Aber genau, aber im Grunde läuft er auf der Spur. Na, der spricht die Sprache der Jugendlichen, aber vertritt das, was ich vertreten will. Und jetzt auf einmal kommst du aus deiner Auszeit zurück und stellst mich als Gemeindeleiter in Frage.
Genau so, genau. Früher konntest du mich immer einkaufen und dann habe ich halt in einer Sprache, die die Hörer verstanden haben, das gesagt, was du eigentlich denkst.
Ja, ne? Aber ich nicht also, ausdrücken konnte.
Genau, richtig. Also da, ich wurde als Kommunikator eingekauft. Mhm. Das war mein Job. Das hat mich damals schon unzufrieden gemacht, weil ich gesagt habe, das Evangelium zu verkünden ist an sich schon eine theologische Leistung. Und ich finde es zum Kotzen, dass ihr das nicht seht. Ne? Aber ich habe mitgemacht, okay. Und dann...
Wie meinst du das?
Naja, also... Jedes Mal, wenn wir das Evangelium verkünden, wenn wir dafür eine Sprache finden, ist das auch schon an sich eine theologische Arbeit.
Ah, okay. Mhm.
Das ist nicht nur eine rein kommunikative Arbeit, sondern Sprache, in der Sprache lebt immer auch eine gewisse Weltanschauung oder sowas. Ne? Eine gewisse Ideologie, könnte man vielleicht sagen. Und wenn ich das Evangelium in eine neue Sprache kleide, ist das eine theologische Leistung. Also so wie die ersten Christen oder sagen wir mal die zweiten Christen, also die spätere Generation, Jesus nicht mehr als Messias verkündet hat, sondern als Kyrios. Ne? Da haben die versucht, eine Sprache zu finden, die ihr Umfeld versteht, aber das war natürlich auch eine theologische Leistung. Denn der es gab bisher nur ein Kyrios, also Kyrios war erstmal grundsätzlich der Herr, aber der Kyrios war natürlich der Kaiser in Rom. Und als sie gesagt haben, Jesus ist der Kyrios, haben sie den neben den Kaiser gestellt und haben gesagt, das ist der eigentliche Kyrios.
Und das hat dann auch eine politische Sprengung.
Und das hat sofort eine politische Botschaft gehabt. Und das wiederum hat eine theologische Implikation, weil du dich dann fragen musst, ja, ist denn unser Glaube politisch? Und dann sagen die, ja, was denn sonst, ne? Und das ist eine theologische Aussage. Also das heißt, das ist nicht nur kommunikativ geleistet. Aber das, das war
weil das ist, glaube ich, den Blick, den du als Literaturwissenschaftler auf die Sache hast. Das,
ja, genau. Der Gemeindeleiter, der mich einlädt und sagt, Gofi, erklär meinen Jugendlichen das Evangelium, glaubt natürlich, dass ich
zu Recht ist. Ich nehme jetzt ein paar andere Worte, ich sage jetzt mal krass geil und...
Genau, ich sage krass geil, scheiße Bock oder sowas. Und dann... Und dann was. Ja, genau. Genau.
Krass geil, scheiße Bock, Jesus.
Genau, ja. Genau, und das, als ich zurückkam, war das alles nicht mehr so leicht. Auch für mich nicht mehr so leicht, weil ich die Spannung auch permanent empfunden habe. Und das hat mich auch müde gemacht und frustriert und irgendwann auch zynisch gemacht, sodass ich gar keine andere Wahl hatte, als irgendwann auszusteigen.
Hast du da mit Kollegen drüber gesprochen? Also irgendwelchen Koryphäen der sonstigen christlichen evangelikalen Szene? Weiß nicht, mit oder damals oder
nee, die ganz
also ist ja auch eine Anfrage so. Quasi vielleicht ein bisschen an deren Leben vielleicht gewesen oder was sie so gemacht haben.
Ich glaube schon, ich glaube so wurde das auch wahrgenommen. Ich war mit denen habe ich nie darüber gesprochen. Ich war sehr eng mit aber nee, die haben das nur gemerkt. Und ich glaube, stellenweise wurde das auch ganz positiv wahrgenommen. So als Würze irgendwie so. Ne? Mhm. So eigentlich, solange der Querkopf irgendwie noch einigermaßen systemkonform ist, ist es ja auch ganz schön, ganz produktiv. Also die Spannung hilft ja auch manchmal. So.
Hat dich das geärgert, wenn das als Würze wahrgenommen wurde? Weil so wie du es jetzt beschreibst, wolltest du ja eigentlich mehr.
Ich wollte eigentlich immer mehr. Ich hatte gedacht, mit den Jungs, mit denen ich in den Sitzungen und so zusammen bin, die wollen im Prinzip auch das, was ich will. Was wir ja eigentlich wollten, war nicht... Das war ja vor allen Dingen mehr Jesus in den Gemeinden. Also ich wollte mehr Wagemut im Glauben. Ne? Ich wollte mehr Vertrauen auf den Heiligen Geist, der es dann halt ermöglicht, mal die bestehenden Dinge zu hinterfragen. Also ich habe das eher als eine Form von, man könnte sagen, Ungeistigkeit empfunden, wenn wir versucht haben, die Dinge einfach immer weiter zu wuppen, wie wir es halt so gewohnt sind und wie wir es halt so machen. Ich habe immer gesagt, der Heilige Geist will doch eigentlich neues Terrain erschließen, der will doch neue Wege finden, so zu den Menschen. Und ich hatte schon eher immer den Eindruck, die Leute, mit denen ich so Programme erarbeite oder Seminare anbiete, die wollen das im Prinzip auch. Da sind wir uns relativ einig. So die Gemeindebasis, die hat mich am stärksten frustriert, würde ich sagen. Weil da bin ich am meisten den Leuten begegnet, die gerne wollten, dass alles immer genauso weitergeht wie bisher. Ja. Und ich hatte auf der einen Seite ein gewisses Verständnis für das Sicherheitsbedürfnis, das Menschen halt so haben, aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, das ist eigentlich der Tod im Topf, wenn wir immer so weitermachen wie bisher, gibt es uns irgendwann nicht mehr. Und damit komme ich auch noch klar, aber Jesus kommt nicht weiter mit seiner Sache so.
Nee. Was ich mich gefragt habe, also auch nach der Folge mit Jay jetzt, der ja auch ähnlich wie du sehr Gemeinde in Frage stellt und sehr neue Wege geht, Sachen neu denkt. Die Leute, die Gemeinden sammeln, sind ja zum Teil so, dass die eben dieses Sicherheitsbedürfnis brauchen. Hm. Und dass die deshalb sich für diese Gemeindeform entschieden haben, weil es da eben klare Antworten gibt. Hm. Und weil sie eben in einer komplexer werdenden Welt sehr klare Sachen gesagt kriegen. Mhm. Und muss man das jedem zumuten, so einen Weg zu gehen?
Nee, ich glaube nicht, aber es sollte die Herausforderung immer bestehen, dass ich in meiner Liebe zu Gott und in meinem Vertrauen zu Gott wachse. Ein gewisser Prozess muss irgendwie zu sehen sein, glaube ich. Und ich denke, dass Gemeinden diese Verantwortung haben, Leute da behutsam anzuleiten. Also klar, ich habe dann da Leute in meiner Gemeinde, die sind sicherheitsbedürftig. Das sind vielleicht Leute, die auf Tradition Wert legen und die sich in jedem Schützenverein wohlfühlen würden, ja, und keine Ahnung. Und es ist nicht okay, die jetzt zu überfordern und die so am, so wie ich das so in meiner Radikalinski-Phase gemacht habe, die am Kragen zu packen und zu sagen, jetzt wachse endlich, ne? Aber es ist schon meine Verantwortung, die behutsam anzuleiten und ihnen neue Perspektiven zu eröffnen, weil es eben einfach weitergehen muss. Weil wir als Menschen, wenn wir so mit Gott anfangen zu leben, einfach so wahnsinnig vieles noch nicht gerafft haben und so wahnsinnig vieles so unglaublich menschlich ist und verkehrt eigentlich. Also
kann man das so sagen, das ist die Aufgabe quasi des Gemeindeleiters, des Pastors, ja, der ehrenamtlichen Leitung oder wissen auch immer. Mhm. Und deine Kritik, die du jetzt äußerst, die geht so in Richtung der Gemeindeleitung, die das erstmal abkönnen muss und ja, auch so stabil sein sollte, dass die diese Fragen mitgehen kann und wie sie das dann runterbrechen für ihre Gemeinde, ist dann
das ist ihnen überlassen, ja. Und das ist von Ort zu Ort völlig unterschiedlich. Es ja. ist auch von Ort zu Ort unterschiedlich, was ich meiner Gemeinde überhaupt zumuten kann, ja, mhm, oder welche Wege ich gehen kann. Also es hängt eben sehr stark ab von den konkreten Menschen, die davon betroffen sind. Aber ich würde schon sagen, die Verantwortung von Leitung, ich finde idealerweise von einem Leitungsteam innerhalb einer Gemeinde, sollte sein, dass sie sich fragen, wie schaffen wir es, unseren Leuten dabei zu helfen, glaubensmäßig weiter zu wachsen, mehr die Bibel besser zu verstehen, den Weg Gottes mit uns Menschen besser zu verstehen und ihr Leben daran besser anzupassen. Das ist die Verantwortung von Leitung. Mhm. Und was ich kritisiere, ist, dass oft zu beobachten ist, dass Leitung sich darauf beschränkt, Leitung zu sein, also sozusagen den Status des Leiters inne zu haben und ihren Leuten dann zu vermitteln, tut alles, was ich euch sage, dann geht es uns allen gut. So, ne? Also sozusagen die bestehenden Verhältnisse zu zementieren und zu sagen, so mögen wir das hier
bei uns. Also mehr Verwalter von dem, was gerade
ist. Ja, und ehrlich gesagt glaube ich, dass da auch Machtfragen oft eine Rolle spielen. Also das ist das, was mich am meisten angekotzt hat am evangelikalen System, in dem ich halt tätig war, dass es für viel zu viele Leute eine ganz tolle Möglichkeit ist, Karriere zu machen. So, ich engagiere mich halt in der frommen Welt und dann mache ich da Karriere und erklimme so die Leiter, steige die Hierarchien nach oben, an die Spitze, da wo die Entscheidungen getroffen werden.
Du hast gesagt, in der Wirtschaft nicht bringe und in der frommen Welt ist man froh, wenn es jemand macht.
Vielleicht ist das manchmal
das
so.
Das war jetzt böse, ja.
Es gibt natürlich wirklich wahnsinnig, wirklich fähige Leute.
Ja, klar.
Das kann man gar nicht in Abrede stellen.
Ja, das kann man
auch. Es ist ja auch merkwürdig, dass in den Leitungsgremien der Gemeinden oft Leute sitzen, die auch in der Wirtschaft leitende Funktionen haben. Das kannst du ganz oft beobachten. Guck dich in den FEGs, EFGs, BF, was weiß ich, was da gibt. Guck dich da um. Die Leute, die in der Wirtschaft leiten, die leiten dann auch in der Gemeinde. Das ist irgendwie so, die, ja, das sind halt die Leute, die da oben sitzen wollen. Das
Ich habe vor allen Dingen gerade auch die Angst und die Befürchtung, dass wir so als Christen so eine Art Subkultur sind und uns gar nicht mehr, also so das auch völlig aus dem Blick verloren haben, dass wir Gemeinde für andere sein müssen. Und dass wir aber so lieber mit uns selber rumklucken und uns damit wohlfühlen, aber völlig vergessen haben, dass sich da jemand, der von außen reinkommt, überhaupt nicht wohlfühlt, sondern denkt, wo bin ich denn hier gelandet? Was ist das denn für ein Laden?
Das ist aber ein Problem, das es gibt, seit es Gemeinde gibt.
Ja. Der Kuschelclub der Erretteten.
Goofy, lass uns doch nochmal zu dir kommen, wie sich das dann weiterentwickelt hat, dein Gottesbild auch. Jetzt in der Phase, wo du nicht mehr Hauptamtlicher bist, wie hat sich das verändert? Oder was ich auch spannend finde, wie siehst du heute dein Bekehrungserlebnis, dein Turmerlebnis, was du damals während des Studiums hattest?
Turmerlebnis? Ja. Das ist ja toll.
Ja,
ja, ich sehe das immer noch mit ganz großer Freude. Also ich, für mich ist das ein ganz profundes geistliches Erlebnis gewesen, was ich hatte und was mein Leben maßgeblich beeinflusst hat. So. Was daraus stellenweise auch an nicht so guten Sachen folgte, macht das Erlebnis selber nicht irgendwie schlecht, finde ich. Oder stellt das in Frage. Dass ich, es gehört zu meiner Biografie dazu und darüber bin ich total froh.
Also das ist heute für dich immer noch so ein Schlüsselerlebnis in deinem Glauben,
ja,
wie es damals auch war.
Ja, absolut. Ja.
Wie hat sich dein Glaube verändert, dein Gottesbild, deine Beziehung zu Gott, dein gelebter Glaube?
Dadurch oder seitdem?
Seitdem du jetzt nicht mehr als Evangelist unterwegs bist. Also,
ich glaube, dass ich... Das ist, die Veränderungen finden natürlich alle so wahnsinnig in Nuancen statt und die manchmal, also wie so ein Baum, der wächst, plötzlich denkst du, hups, ist der groß geworden, so, oder dein Kind, wo du denkst, wann bist du eigentlich so schnell gewachsen? Also das kriegt man ja selber manchmal gar nicht so richtig mit. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt vergleiche, würde ich sagen, der Gott, an den ich heute glaube, ist milder als der Gott, an den ich damals geglaubt habe. Nachsichtiger, glaube ich. Ich glaube, einerseits, ich verstehe ihn viel, viel weniger, als ich es damals gedacht habe, dass ich ihn verstehen würde. Ich weiß viel weniger über Gott, als ich damals als Radikalinski meinte. Und das finde ich aber nicht bedrohlich, sondern ich stelle fest, dass, obwohl ich keine Ahnung habe, wer er ist oder sie oder es, hat er mich nie fallen gelassen, sondern hat sich in all den vergangenen Jahren, in denen es uns auch als Familie manchmal sehr, sehr schlecht ging, nie fallen gelassen, hat sich immer zu uns gestellt, hatte offensichtlich irgendwie keinen Stress mit uns oder so. Und ich nehme das als eine ganz große Nachsicht wahr. Und die entspannt mich. Also die gibt mir eine gewisse Freiheit, dass ich sagen kann, sollte ich mich irren, sollte ich mich total vergaloppieren, sollte mir mal ein ganz, ganz großer Fehler passieren, ist es zwar schlecht für mich, aber für mein Gottesverhältnis ist es kein Problem. Ich kann immer wieder zurückkommen.
Da, wo du damals gedacht hast, ich bin als Evangelist unterwegs, ich bin eigentlich genau auf der Linie mit Gott, bin Gott eigentlich ganz nah.
Hm.
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du ihn aber später in deinem, wenn man das so nennen will, Versagen, wesentlich intensiver erlebt als vorher, oder?
Ja, ja und nein. Ich kann es gar nicht sagen. Ich habe das Gefühl, früher war ich sehr, sehr stark auf der Suche nach sehr intensiven Gotteserlebnissen. So. Ich habe darum gebetet, dass ich öfter mal erlebe, wie Menschen körperlich geheilt werden zum Beispiel. Ich war auf der Suche, ganz aktiv auf der Suche nach so mystischen Erlebnissen, sowas, ne? Und meine Unterscheidung war sehr stark zwischen so normalen, banalen Alltagserlebnissen und so hochklassigen, supergeistigen Erlebnissen. Da habe ich einen Unterschied.
Die auch wirklich übernatürlich sind.
Also ja, die, ja. Und heilig sind und so. Ne?
Ja.
War so eigentlich ein ziemlich dualistisches Denken zwischen dem Geistlichen und dem Alltäglichen. So. Und das hat sich heute dahingehend geändert, dass es für mich eine Einheit gibt. Also das Banale kann genauso hochgeistlich sein, wie das Hochgeistliche banal sein kann. Also es kann sein, dass ich, es klingt so langweilig, aber es kann sein, dass ich mich über meine Kinder freue, ja? Wenn wir gerade einen Spaziergang im Wald machen, sagen wir mal, sowas ganz Blödes, ne? Und ich erlebe darin eine ganz wahnsinnig starke geistliche Qualität, so eine ganz große Gottesnähe. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass es mich dann doch mal aus Versehen wieder auf eine dieser frommen Veranstaltungen verschlägt, wo irgendwie um mich herum die Leute Gänsehaut haben und so mit die Augen nach oben rollen und so. Und ich denke, ja, kann man machen. Muss man nicht. Und das empfinde ich nicht als eine Entwertung dieser geistlichen Sachen, sondern ich verstehe das eher als eine Aufwertung der normalen Sachen. Also für mich ist das stark ineinander übergegangen. Und mein Empfinden ist, dass mein Erleben der Gottesnähe dadurch größer geworden ist. Also Gott kann immer in meinem Alltag plötzlich auftauchen. Und es kann sein, es klingt so wie diese Kavol-Kalendersprüche, das ist ganz schlimm, aber es kann sein, dass ich ein Tier beobachte. Ich wohne hier am Wald, die Hörer sehen das nicht, aber ihr seht das hier. Ich wohne hier am Wald, ich sehe ein Tier, ich höre ein Tier. Und das berührt mich ganz stark. Ne? Ich denke, wow, die Natur ist einfach geil. Und da wird die Handschrift des Schöpfers für mich drinne deutlich, und das hat für mich eine geistige Qualität, wie das für mich vielleicht gewesen wäre, wenn ich gedacht hätte, Gott hat mir gerade ein Bild gezeigt oder irgendwie sowas. Also das hat sich, das vermengt sich ineinander, so dass ich manchmal auch gar nicht mehr genau weiß, ob ich gerade bete oder nachdenke oder wo eigentlich der Unterschied ist. Ne?
Ich fand das immer, wir saßen mal mit Leuten zusammen und haben uns ausgetauscht, was bei uns im CVM wichtig ist. Mhm. Und danach, ich habe es sogar noch angeleitet, ich habe es gesagt, so, und jetzt beten wir dafür. Mhm. Und irgendwie dabei hatte ich das Gefühl, eigentlich haben wir doch die ganze Zeit schon gebetet,
ja,
indem wir miteinander geredet haben.
Ja, ja.
Und,
ja, genau. Ja. Das, ich finde auch, dass man das so sehen kann.
Und dann habe ich es bei der nächsten Runde dann so gemacht, dass ich gesagt habe, jetzt machen wir uns mal bewusst, dass Gott bei uns ist und dass das, was wir jetzt miteinander reden, auch schon ein Gebet sein kann.
Genau, und das ist ein schöner Ansatz, finde ich, weil das auch dieses komische... dann hast du zum Beispiel auch nicht mehr dieses komische Gefühl, das sofort eintritt, wenn einer sagt, jetzt wollen wir noch beten. Alle senken so die Köpfe. Genau. Und dann wird die Stimmung so komisch. Und dann knurrt der Magen von dem einen, ne? Weil gerade die Pause so lang ist. Und das ist eigentlich peinlich, aber niemand lacht. Und alles ist komisch auf einmal. Ne? Genau, aber diese wenn die so eine Natürlichkeit in den Glauben reinkommt, finde ich, dann ist er vielleicht manchmal nicht mehr so komisch heilig, wie wir das gerne hätten, aber ich finde, dass er an Nähe gewinnt. Ja, genau.
Weil Gott überall sein kann.
Weil Gott einfach wirklich überall ist, ja.
Genau. Kannst du verstehen, wenn Leute sagen würden, das ist uns zu banal, da fehlt ja irgendwie das Transzendente oder wie immer man es nennen will?
Ja, ich verstehe das, aber das ist eine falsche Annahme. Also, es gibt ja Frömmigkeitstraditionen, die das so sehen, die das Arbeiten als Beten verstehen und das Beten als Arbeiten, oder die das in der Natur leben, auch als eine ganz große Nähe zu Gott haben oder so. Es gibt die keltische Mystik zum Beispiel hat das, glaube ich, gehabt oder so. Ich glaube, man muss einfach nochmal versuchen, die Welt neu zu entdecken. Ich kann das nachvollziehen, wenn Leute das sagen, aber das ist ganz, ganz stark auf eine ganz bestimmte Weltanschauung geknüpft, die das sagt. Und die Herausforderung wäre, zu sagen, lass uns die Welt doch nochmal neu entdecken. Und da hat mir die Kunst zum Beispiel tatsächlich auch sehr geholfen. Also das ist ja das Ende meines Weges, so, dass ich dann Künstler geworden bin. Das ist einfach natürlich gefolgt, aber auch da habe ich mich sozusagen von Gott dazu herausgefordert gefühlt. Es gab ein ganz konkretes Erlebnis, mal wieder, wo ich den Eindruck hatte, Gott sagt zu mir, so Gofi, das ist jetzt dein Weg. Und ich habe gedacht, oder zu ihm gesagt, das wird mein Umfeld nicht verstehen. Da, wo ich herkomme, macht man das nicht.
Du bist ja zu was berufen. Also ich komme aus dem Gemeinschaftsverband und da hat auch ein Prediger irgendwann aufgehört, Prediger zu sein. Er hat in einer normalen Firma angefangen und das konnten viele nicht verstehen, auch weil er ein richtig guter Prediger war. Ja. Also selbst ich als Jugendlicher oder Kind damals noch echt beeindruckt war von seinen Predigten.
Weil der auch echt du warst mal von einem Prediger
beeindruckt. Nein, als Kind schon, weißt du, wo du im Gottesdienst auch mit musst, so irgendwie. Ja. Und trotzdem, weil es anschaulich war. Und dann ist er normal Beruf gegangen und die Leute es nicht verstanden haben.
Ja.
Meine Frage wäre noch, bist du von Gott entrufen worden? Also es war ja für dich bestimmt eine Berufung in den hauptamtlichen Dienst, in die Evangelisation.
Zumindest habe ich das so empfunden.
Ja. Da ist jetzt eine Entrufung und jetzt eine neue Berufung zum Künstler. Das finde ich, glaube ich, auch noch schwierig. Wir haben das schon mehrere Leute gesagt, auch Dozenten vom Kolleg, die gesagt haben, es kann auch irgendwann sein, dass ihre Berufung zu Ende ist für den hauptamtlichen Dienst. Mhm. Und ich als, weißt du, so bis da Anfang 20 und sagst, nein, Gott, hab ich doch berufen und mein Leben lang und bis ins Grab rein und ich werde noch auf meine eigene Beerdigung welche Leute in den Himmel führen und was weiß ich. Ne, so.
Genau, mit dem Spruch auf dem Grabstein.
Genau.
Also ich fand das schön, mein Chef, der jetzt in Rente ist, als der in Rente gegangen ist, da hat er gesagt, ich möchte gerne bei meiner Verabschiedung, die er macht, ich möchte eine Entpflichtung. Also wo quasi diese Berufung, diese Verantwortung, die er bekommen hat, auch wieder von ihm genommen wurde.
Ah ja.
Und das ist so dieser Gedanke, Berufung auf Zeit.
Ja, stimmt. Ja, genau, das war
auch... Vielleicht muss man das auch nochmal neu denken, im christlichen Raum zu sagen. Hey,
ich glaube, wir müssen über das Wort Berufung nachdenken. Ja, was soll das überhaupt sein? Ja, ich glaube schon. Das hat auch im Lauf der christlichen Geschichte, hat das, glaube ich, unterschiedliche Bedeutung angenommen, das Wort. Und meine Ansicht ist, das, was wir heute so als evangelikale Christen des 21. Jahrhunderts unter dem Wort Berufung verstehen, ist nicht unbedingt das, was sie zum Beispiel Paulus verstanden hat, wenn er von Berufung geschrieben hat. Glaube ich nicht. Aber das war für mich natürlich ein Problem. Ich habe mich berufen gefühlt, ja. Und ich habe gedacht, das ist jetzt mein Weg, mein Lebensweg. Deshalb werde ich ja auch irgendwann Apostel von Island und rocke die Welt oder so. Weil das ist ja meine Berufung. Und als ich dann, als mir klar wurde, ich muss das hinter mir lassen, das Evangelisten-Dasein. Es ist sogar so, dass Gott mich da rausruft. So habe ich das empfunden. Dann stelle sich natürlich die Frage, was ist denn dann mit meiner Berufung?
Ja.
Und ich habe dann meine Lebensberufung als Gofi abgekoppelt von meiner Tätigkeit.
So. Okay.
Also ich denke, nach meinem Verständnis hat Gott mich dazu berufen, Gofi zu sein. Ob ich jetzt Hausmann bin oder Prediger oder Künstler oder Hausmeister oder keine Ahnung, das ist davon nicht, das ist davon unabhängig. So.
Wie denkst du heute so über deine alte Berufung, über die Evangelistenphase? War das irgendwie...
Das war eine gute Phase.
Ja.
Ja. Das war eine gute Phase meines Lebens, die vielen Leuten gut getan hat, also wovon viele Leute profitiert haben, scheinbar, wenn das stimmt, was manche Leute mir erzählen. Und darüber freue ich mich total. Und ich selber habe wahnsinnig viel Gutes gelernt. Und ich bin sehr froh über diese Phase. Aber ich bin auch froh, dass ich das als eine Phase bezeichnen kann und dass das dadurch so von seinem Gewicht befreit wird irgendwie, ne? Von dieser Gewichtigkeit, sondern das war eine Zeit lang gut für mich und für die Welt und heute, glaube ich, würde ich es heute immer noch machen, wäre es weder für mich noch für die Welt gut, sondern wir können alle Gott dankbar sein, dass das auch wieder vorbei ist. Ja. So sehe ich das.
Wie ist so jetzt dein Blick auf Jugendevangelisation? Dieses Haus ist ja zum Beispiel 2017. Denkst du, oh Mann, wie kann man das nur machen? Oder sagst du auch...
Nee, ich finde jeden Beitrag gut, der Menschen gut tut. Ne? Also das sehe ich pragmatisch.
Also du sagst, ich möchte selbst nicht mehr vorne stehen zum Kreuz aufrufen, aber es ist okay, wenn andere das machen.
Genau.
Solange es nicht in irgendeiner Form missbräuchlich ist.
Genau, ja. So sehe ich das, ja genau. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich das auch irgendwann mal wieder partiell mache. Warum nicht? Ich persönlich habe mit dem Ruf nach irgendwohin ehrlich gesagt überhaupt keine Probleme. Sofern man das den Leuten zeigt, also worum es hier eigentlich gerade geht. Wenn man das entmystifiziert, wenn man da so ein bisschen so die Theatralik offen, also weißt du, das, wenn man das so macht wie zum Beispiel im Theater, wenn das Theater sich selbst sabotiert, ne, und sagt, guck mal, hier ist der Flaschenzug und der kann gar nicht fliegen, ne? Und der Nebel, das ist eine Maschine, ne? Alles kein Problem. Wenn man das so macht, ne, wenn man den Leuten erklärt, hier, ich rufe die nach vorne, weil das, ich glaube, das hilft dir, aber es hat nichts zu sagen unter Umständen, soll man das auch machen. Solange man den Leuten weiß macht, dass der Batman wirklich fliegen kann, wenn man das macht, ist es einfach gelogen, finde ich.
Aber
so.
Batman kann gar nicht fliegen.
Nee, Batman kann, hat ja nur Flügel. Der gleitet nur. Der gleitet nur. Gut. Ja, ne, und dann, ich habe das da auch am Ende gemacht und damit hatte ich moralisch gesehen eigentlich auch kein Problem. Ich habe versucht, mich als Prediger am Ende immer selber zu dekonstruieren irgendwie. Mhm. Bis die Leute gerafft haben, dass es nicht um mich geht. Das ist natürlich wahnsinnig schwer in so einem Setting, wo alles auf einer Bühne stattfindet und du hast ein Auditorium, die sitzen alle in dieselbe Richtung, nur die Bühne ist beleuchtet, der Saal ist dunkel. Das ist wahnsinnig schwer, da nicht irgendwelche theatralischen Geschichten aufkommen zu lassen. Ne? Das ist wirklich schwer. Ja. Deshalb ist das, finde ich, die kritischen Anfragen völlig gerechtfertigt. Aber ich würde da kein theologisches, moralisches Problem draus machen, ehrlich gesagt. Mhm. Und wenn Jesus Haus läuft, dann läuft es halt. Super. Ist nicht für alle das Richtige, aber für manche Leute ist es sicher gut. Ja. Ist nicht die Wunderwaffe, finde ich. Ja,
genau. Viele weitere Wege.
Ja, genau. Es gibt viele, viele gute Ideen. Ja.
Ja, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende. Jetzt sind wir noch gar nicht auf dein Buch gekommen.
Oh, ja.
Aber das gibt es ja inzwischen auch als Podcast.
Das stimmt.
Du hast das quasi.
Ich veröffentliche jeden Mittwoch eine neue Folge von meinem Hörbuch.
Mhm. Ja. Und um es noch kurz zu sagen, in dem Buch, das heißt Tim Tom Guerilla, da geht es um eine Punkband, die sich wiederfindet, neu formiert und nochmal richtig durchstarten will.
Genau, richtig.
Ist das so, lebst du in dem Buch also ein bisschen das aus, was du selbst nicht ausleben konntest, indem du jetzt über Punk schreibst, indem du über darüber schreibst, wie die ein Parkhaus besetzen und da dann randalieren und Sachen machen? Ist das so ein bisschen auch das, was du nie konntest von deinem Umfeld her? Oder?
Ja, das fängt da an, das setzt da an. Und dann verselbstständigt sich die Geschichte aber. Also die Geschichte, die ich da erzähle, möchte ich selbst nicht gerne erleben, ehrlich gesagt. Das finde ich, also da passieren zu viele Dinge, die einfach überhaupt nicht schön sind. Ne? Die möchte ich alle nicht erleben. Aber klar habe ich mal den Traum gehabt, mit einer Rockband durch Deutschland zu touren und selber auf der Bühne zu stehen und so. Das setzt da an, ja.
Und dieses Buchschreiben, das ist ja jetzt kein christliches Buch. Das ist eher das Gegenteil. Mhm. Aber das ist schon das, was du heute machst und als deine Berufung von Gott auch siehst.
Ja.
Auch das werden, glaube ich, jetzt viele nicht verstehen.
Ja.
Kann man das in,
kann man das in 2 Minuten erklären?
Ich hätte dir 3 Sekunden gegeben.
Mach ein Gesicht.
Ja, nee, ich kann es ganz kurz machen. Also, der Beruf des Geschichtenerzählers ist genauso ein Beruf wie der des Bäckers oder Tischlers oder Drechslers oder Arztes, ja. Ist einfach ein Beruf. Und es tut Menschen gut, Geschichten zu hören und zu lesen. Also muss es Leute geben, die sie erzählen. Und fertig. Das ist eigentlich alles.
Aber was hat denn das jetzt mit Gott zu tun?
Genau, was hat
das ist auch eine brillante Geschichte.
Was haben meine fair gebackenen und wirklich gesunden Brötchen mit Gott zu tun? Das ist die Frage. Ne? Also wir sind eben als Menschen von Gott dazu berufen, Menschen zu sein. Ihm und den anderen Menschen mit dem, was wir tun, zu dienen und das so gut zu machen, wie es nur geht. In welchem Beruf auch immer. Und ich habe jetzt als Literat natürlich nochmal den Vorteil gegenüber dem Bäcker, dass ich in meinen Geschichten dann schon auch nochmal Lebensfragen anklingen lassen kann. Ne? Also die Geschichte handelt nicht nur vom Punk zum Beispiel, den ich da erzähle, sondern die handelt auch von der Frage, wie lebe ich mein Mensch sein eigentlich verantwortlich? Was ist mir eigentlich als Mensch als Verantwortung übertragen? Die Frage schwingt mit. Und das ist doch super, wenn ich das Leuten mitgeben kann. Da könnte man mal irgendwann dran anknüpfen. Ne? Der Bäcker muss vielleicht ein Kreuzchen in sein Brötchen ritzen. Keine Ahnung. Oder er macht einfach seinen Job gut, wie alle anderen auch. Ne? Ja. Und das ist halt, das schließt sich jetzt auch der Kreis. Früher in meiner Radikalinski-Phase habe ich gedacht, ein verantwortungsvoller Christ kann doch gar nicht einen normalen Beruf ausüben. Der muss doch Pastor, Evangelist, Missionar werden. Ne? Und heute würde ich sagen, wo kämen wir denn dahin, wenn alle hingegebenen Christen ihre Berufe aufgeben würden? Wo
kämen wir hätten keine Brötchen mehr.
Und was für ein scheiß Christsein ist das eigentlich? Also wir suchen doch nach einer Form, unseren Glauben zu leben, da wo wir sind, in dem Beruf, in dem wir sind.
Ja.
Genau. Und da ich da nicht mehr, nicht mehr gewichte zwischen wirklich wichtigen geistlichen Berufen und halt nicht ganz so wichtigen weltlichen Berufen, ist das für mich auch kein Problem mehr.
Also für dich ist es auch völlig okay, wenn jemand Tim Tom Guerilla gelesen hat und danach nicht zum Glauben gekommen ist.
Absolut.
Ja. Schön. Vielen Dank,
ja, Profi, gerne,
dass wir bei dir sein durften, dass du bei uns warst. Und
ich habe noch ein literarisches Kunstwerk zum Abschluss.
Ach,
und
ja,
möchte euch empfehlen, die Texte auch auf seiner Homepage zu lesen. Die sind richtig gut. Ich habe das gestern mal so einfach angefangen.
Die Blogtexte.
Die Blogtexte. Hat mir unheimlich Spaß gemacht,
schön,
das zu lesen.
Vielen, genau, dafür, das kommt gerne alles in die Shownotes.
Ja, genau. Und zwar...
Und Dennis hat einen
schönen Abschlusssatz. Und zwar, Gottlob ist Gott lieb mit unserem Bruder Gottfried.
Schön, schön. Okay. Das könnte vielleicht was werden als Abschlussritual, dass du immer mit einem Gedicht endest. Dann, ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.